Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo, liebe Nachbarschaft, willkommen zur Folge 76 von Mörderischer Heimat. Es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe. Wir sind mittendrin in unserer Bremen-Staffel und haben wieder einen Fall aus diesem Bundesland im Gepäck, den wir euch vorstellen wollen. Wir, das sind heute mein geschätzter Kollege Zeno Diegelmann und ich, Lisa Kardinale. Hallo Zeno.
Hallo Lisa und hallo an unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Nachbarschaft. Schön, wieder hier zu sein.
Wir sind immer noch im Bundesland Bremen und heute sind wir mittendrin in der Stadt Bremen, richtig? Mhm. Heute haben wir keinen Fall aus dem Umland oder Bremerhaven, sondern eine Art Innenstadtfall.
Innenstadtfall, das ist ein schöner Begriff, den muss ich mir merken. Aber ja, in der Tat, heute bleiben wir zumindest größtenteils in der Innenstadt Bremens. Wobei, wenn ich kurz nachdenke, wir wandern zwischendurch doch auch mal landestechnisch aus, aber ja, aber da kommen wir noch zu.
Okay. Dann lass uns hören, um welchen Fall es heute gehen wird. Bitte, Philipp.
Im Dezember 1971 wird in Bremen eine Antiquitätenhändlerin ermordet in ihrem Ladengeschäft aufgefunden. Es dauert nicht lange, bis man einen Hinweis auf den Täter erhält. Als man sich näher mit ihm befasst, drängt sich ein furchtbarer Verdacht auf. Hat der Mann nicht das erste Mal getötet?
Ich würde sagen, wir fangen wieder beim Tatort an, von dem Philipp gerade schon erzählt hat. Das Antiquitätengeschäft. Wo befindet sich das in Bremen?
Wir sind mittendrin in der Stadt. Das Antiquitätengeschäft befindet sich in der Rembertistraße 3 in Bremen. Das liegt unweit der Wallanlagen. Ich weiß nicht, kennst du dich ein bisschen aus in Bremen?
Eher weniger. Was sind diese Wallanlagen?
Das ist so eine Art Park unweit der Bremer Altstadt. Der ehemalige Wassergraben umschließt das Ganze. Echt schön, der Park. Er wurde im 18. Jahrhundert auf dem Gelände der Stadtmauer angelegt und war ursprünglich Teil der Bremer Stadtbefestigung.
Okay.
Der Park ist übrigens die älteste öffentliche Parkanlage ganz Deutschlands.
Ah, okay, dann muss ich da wohl auch mal hin.
Ja, musst du machen, ist echt schön. Verstreut in der Wallanlage finden sich zahlreiche Skulpturen und Sehenswürdigkeiten. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne alte Mühle, die dort noch steht. Oder ich als Loriot-Fan gehe natürlich immer zum Loriot-Platz, wo eine Knollnasenfigur auf einer Bank sitzt, neben die man sich auch setzen kann.
Das Foto von dir kenne ich.
Ja.
Da sitzt du neben dieser Figur von Loriot auf der Bank, richtig?
Ja, genau.
Oder? Ich glaube, das müssen wir vielleicht auch nochmal hier
vielleicht
zeigen.
Nicht zu der Folge, aber irgendwo.
Nee, gut, aber ja.
Also jeder, der mal in Bremen ist, schaut dort auf jeden Fall mal bei den Wallanlagen vorbei oder auch beim Knollnasenmännchen von Loriot.
Gut. Ist auf jeden Fall notiert. Jetzt sind wir aber in dieser besagten Straße.
In der Rembertistraße, ja. Heute ist da ein Kosmetikstudio drin. Zumindest war es das, als ich das letzte Mal dort vor Ort war und mir das Ganze mal angesehen habe.
Ach, du warst da?
Mhm.
Und erkennt man da noch was?
Total. Oder? Ich war sehr überrascht. Wie gesagt, es ist zwar ein anderes Geschäft drin, aber das Gebäude und selbst das Schaufenster ist noch 1:1 wie damals. Wir können gerne auch ein Vergleichsfoto bei Social Media hochladen. Ich habe das da fotografiert, dann kann man sich das ganz gut nebeneinander anschauen.
Ja, das empfehlen wir euch sowieso immer. Folgt uns bei Instagram und Facebook, dort erfahrt ihr noch mehr und ja, seht vor allen Dingen auch immer ein paar Fotos des aktuellen Falls.
Genau. Jedenfalls kommt es dort am 10. Dezember 1971 zu einer Tat, die man sich zunächst nicht recht erklären kann.
Okay, was ist denn passiert? Also was genau?
Man findet dort die Leiche der 67-jährigen Inhaberin des Ladens. Sie heißt Johanna Kausel und sie wurde mit 2 Kopfschüssen geradezu hingerichtet.
Also kein Raubmord, um teure Antiquitäten aus dem Laden zu rauben, denn davon hätte es ja mehr als genug in dem Geschäft gegeben, oder?
Ja, definitiv. Aber das scheint alles unangetastet geblieben zu sein. Ihr Mörder hatte sie wohl zwischen 9 und 10 Uhr in dem Laden aufgesucht, hatte sie erschossen und hatte danach direkt das Antiquitätengeschäft wieder verlassen.
Seltsam.
Auch der Fundort und die Auffindesituation werfen zunächst Fragen auf. Johanna Kausel wird in dem kleinen Badezimmer, das zum Ladengeschäft gehört, aufgefunden. Halb sitzend und halb liegend hielt sie sogar noch ihre Brille in der Hand.
Was wissen wir denn über die Ladenbesitzerin? Also hatte sie Feinde, vielleicht Mitbewerber aus dem Antiquitätenbusiness? Also ich kann mir vorstellen, dass da durchaus viel Geld im Umlauf ist.
Johanna Kausel hatte das Geschäft 8 Jahre zuvor eröffnet. Auf Verbindungen in kriminelle Machenschaften oder Ähnliches gab es keine Hinweise. Und auch der Hehlerei hat sie sich nie verdächtig gemacht, falls du das meinst.
Also eine unbescholtene Bürgerin.
Ja, man sagt ihr aber durchaus nach, dass sie gerne mit wesentlich jüngeren Männern sich umgibt.
Vielleicht ein Eifersuchtsdrama?
Schließt die Polizei nicht aus, ansonsten war ihr Leben aber relativ normal. Sie wohnte in einem Vierparteienhaus in der Gabriel-Seidel-Straße in Schwachhausen.
Okay, was ist das für eine Gegend?
Schon so ein gehobener Stadtteil mit Jugendstil-Villen und anderen tollen Häusern. Der Bürgerpark schließt sich dort auch an. Alles in allem ein sehr begehrtes Wohnviertel. Und auch Johanna Kausel wohnt dort recht exklusiv in einem sogenannten Altbremer Haus. Das sind so tolle Häuser aus dem 19. Jahrhundert mit Stuckdecken und wunderschönen Fassaden.
Man weiß also, dass sie vermögend ist. Das ist kein Geheimnis.
Da kann man von ausgehen.
Und am Tatort selbst? Haben dort Anwohner oder Nachbarn irgendwas gehört?
Nee, leider nichts. Man findet auch keine weiteren Spuren des Täters. Aber man hat die Projektile aus der Waffe immerhin. Aber die ergeben zunächst auch nichts, was die Ermittler weiterbringen könnte. Man setzt eine Belohnung aus, 3000 Mark für Hinweise, die zum Täter führen könnten.
Und? Führt das zum gewünschten Ergebnis?
Nee, zunächst nicht, aber nach 1,5 Wochen geht ein Anruf bei der Polizei ein. Allerdings scheint der Anrufer nicht an der Belohnung interessiert zu sein, denn der Anrufer meldet sich nur anonym.
Und welche Informationen teilt er der Polizei mit?
Der Anrufer geht direkt auf den möglichen Täter ein. Der Anrufer empfiehlt der Polizei, dass man sich doch mal einen Mann namens Eckhard Krüger anschauen soll.
Vielleicht so eine Art Mitwisser, dieser Anrufer?
Das ist gut möglich. Es scheint jedenfalls so zu sein, dass er mehr weiß. Wobei natürlich oft zahlreiche Hinweise mit Namen zu allen möglichen Taten bei der Polizei eingehen, die sich dann im Nachhinein als falsch herausstellen.
Aber hier ist das nicht so.
Nein, denn Eckhard Krüger ist bei der Polizei auch kein Unbekannter.
Na dann erzähl uns mal was über Herrn Krüger.
Gerne. Eckhard Krüger ist zum damaligen Zeitpunkt 30 Jahre alt. Er war als Kind nach Kriegsende mit seiner Mutter und 2 weiteren Geschwistern aus Pommern nach Norddeutschland gekommen. Erst nach Osterholz-Scharmbeck, später zieht die Familie dann nach Bremen in die Gartenstadt Fahr. Das ist der jüngste Stadtteil Bremens und galt einst als städtebauliches Vorzeigeprojekt. Denn in den 60er Jahren wurde dringend Wohnraum benötigt.
Eine Parallele zu heute.
Ja, und damals überlegte man sich, einen Stadtteil für alle Altersschichten und Familienstrukturen zu bauen. Grün sollte es sein, aber auch städtisch nah. Also baute man den Stadtteil Fahr. Der teilt sich in 4 Unterteile auf, nämlich in Neue Fahr Nord, Neue Fahr Südwest, Neue Fahr Südost und eben Gartenstadt Fahr.
Neue Fahr sagt mir was. Gab es da nicht einen Roman, der so hieß?
Ja, Neue Fahr Süd von Sven Regner. Einer meiner absolut favorisierten Autorenkollegen überhaupt. Kleiner Lesetipp am Rande. Die meisten kennen ihn aber wahrscheinlich von dem Buch oder auch dem Film Herr Lehmann.
Ah ja, genau. Herr Lehmann, ja.
Doch,
kenne ich.
Diese Figur, die kam eben aus der Neuen Fahr Süd, aus diesem Stadtteil. Aber jetzt vielleicht eher mal wieder zurück zu unserem Fall.
Okay, also wir halten fest, wie so viele Vertriebene damals, hatte die Familie es sicher nicht leicht zu beginnen.
Richtig. Auch Eckhard Krügers Vater war nicht aus dem Krieg nach Hause zurückgekehrt. Er war 1942 gefallen. Er kannte seinen Vater also eigentlich gar nicht. Und die Mutter war plötzlich auf sich allein gestellt und mit der Aufgabe überfordert.
Was man ja auch nachvollziehen kann. Ich meine, damals gab es ja auch noch nicht so viele Hilfsstellen, die alleinerziehende Frauen unterstützten. Mal ganz von dem gesellschaftlichen Makel abgesehen, der vielen Heimatvertriebenen aufgedrückt wurde. Und dann noch alleinerziehend, also das ist sicher keine leichte Kindheit.
Sicher nicht, ne. Und Eckhard ist dazu auch kein einfaches Kind. Er gilt als schwer erziehbar. Mit 12 ist es dann soweit, die Mutter ist so überfordert, dass sie Eckhard in ein Kinder- und Jugendheim gibt. Von dort läuft er aber immer wieder weg und steht dann wieder vor der Tür der Mutter.
Er läuft mehrmals weg. Hm. Er will zurück zu seiner Mutter und den Geschwistern. Tut einem ja auch leid irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Insgesamt verbringt er 6 Jahre in Kinder- und Jugendheim. Immer wieder wird er auffällig. Er begeht Diebstähle und begeht Einbrüche.
Die Zeit prägt ihn, nur leider nicht zum Guten.
Er gerät auf die schiefe Bahn, wie man so schön sagt, auch als er später aus den Heimen entlassen wird und in sein Erwachsenenleben startet, scheitert er. Zwar versucht er immer wieder im normalen Berufsleben Fuß zu fassen, aber es gelingt ihm auf Dauer einfach nicht. Er versucht sich zum Beispiel als Seemann, als Werbeassistent, aber auch als Bergmann, aber das bricht er alles schnell wieder ab. Genauso seine Lehre als Klempner. Stattdessen fällt er mehr und mehr durch Diebstähle auf, wegen der er dann schließlich auch 1967 zu 3,5 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde.
Das war demnach 4 Jahre vor dem Mord an der Antiquitätenhändlerin und Eckhard Krüger war da 26 Jahre?
Ja. 26 war er, als er rauskam bei Mord an Johanna Kausel, war er dann 30, also müsste er bei seinem ersten Zuchthausbesuch so, ja genau, 26 gewesen sein, genau.
Aber das Gefängnis oder Zuchthaus, wie es damals noch hieß, hat ihm anscheinend nicht geholfen. Im Gegenteil, er wird ja zum Mörder. Und zwar anscheinend schon bald, nachdem er wieder draußen ist.
Schon bald nach seiner Freilassung nimmt das Schicksal seinen Lauf. Er wird immer mehr zu einem kleinen Gangster. Und er besorgt sich auch eine Waffe.
Philipp hatte es schon angedeutet, Krüger hatte nicht nur diese Tat begangen. Was hat er denn noch verbrochen?
Naja, er ist nun erstmal wieder draußen und er beginnt im Januar 71 eine Beziehung mit einem Mädchen. Ihr Namen Bettina Schulze. Du siehst die hier auf dem Foto links.
Mhm.
Da siehst du sie, Bettina.
Sieht hübsch aus. Mhm. Auch recht jung, oder? Wie alt ist sie?
Sie ist Studentin und 10 Jahre jünger als Eckhard Krüger. Das Foto ist von Januar 72, also war sie da wohl gerade mal 20, 21 oder so. Mhm.
Ist rechts neben ihr einer der Männer auf dem Foto Eckhard Krüger?
Nee, das ist ein Foto von einer späteren Tatortbegehung, aber Krüger ist das nicht mit da drauf. Der ist nicht mehr drauf. Nee.
Okay. Also weiter.
Mhm. Im Sommer 1971, also 6 Monate vor der Tat in der Rimberti-Straße, begleitet er seine Freundin Bettina nach Schwäbisch Gmünd.
Also nach Baden-Württemberg. Du sagtest ja, dass wir Bremen heute doch ein wenig fremd gehen werden.
Ja, 2-mal gehen wir fremd. Und das erste Mal machen wir jetzt direkt. Es ist der 27. Juni 1971, als Krüger und Bettina Schulze deren Mutter besuchen wollen, die in Schwäbisch Gmünd lebt. Eckhard geht vor Ort aber irgendwann alleine raus. Ob er eine Runde spazieren gehen will oder ob er bereits einen exakten Plan hat, bleibt unklar. Jedenfalls ist er in einem kleinen Wald unterwegs und trifft dort zufällig auf einen 24-jährigen Mann. Ja, und Krüger zögert keinen Moment und schießt diesen 24-jährigen Mann einfach nieder.
Was? Also warum? Einfach so?
Ja. Er raubt ihn im Anschluss aus und kehrt wieder zurück zu seiner Freundin und deren Mutter, als sei nichts gewesen.
Krass. Und der 24-Jährige stirbt.
Nein, der überlebt sogar schwer verletzt, war aber danach zeitweise gelähmt.
Erzählt Krüger seiner Freundin, was er getan hat?
Das ist eine gute Frage, denn bei der nächsten Tat wird sie definitiv sogar dabei sein. Also ich denke schon, dass er ihr von der Sache in Baden-Württemberg auch erzählt hat. Ja.
Aber sie bleibt bei ihm. Sie verlässt ihn nicht.
Ja, im Gegenteil sogar. Man muss dazu vielleicht aber auch erwähnen, dass Bettina Schulze auch eine sehr labile Persönlichkeit ist. Sie hatte bereits Versuche unternommen, sich das Leben zu nehmen. Eckhard ist für sie vielleicht ein einziger wichtiger Anker, ein Mann, zu dem sie aufschaut.
Vielleicht gefällt ihm das wiederum auch, dass er angehimmelt wird und deswegen ihr gegenüber so eine Art Bad Guy-Image pflegt. Also vielleicht feiern die sich auch einfach gegenseitig als so eine Art Bonnie- und Clyde-Pärchen.
Ja, das wäre eine schlüssige Erklärung, aber genaues weiß ich dazu nicht. Mhm.
Aber es kommt noch mehr. Das war ja noch nicht alles, ne? Mhm. Denn jetzt scheint das Pärchen Gefallen an ihrem Treiben zu finden. Du hast es schon gesagt, es gibt eine nächste Tat. Diesmal zu zweit.
Mhm. Nur 3 Wochen nach dem Schuss auf den 24-jährigen Mann in Schwäbisch Gmünd fallen wieder Schüsse. Diesmal in Bremen.
Wir sind also zurück.
Wir sind wieder zurück und zwar sind wir im Bremer Stadtwald. Es ist der 17. Juli 1971, da macht sich der Rentner Hermann Horstmann mit einem Fahrrad auf den Weg in den Stadtwald, um dort Beeren zu sammeln.
Ein alleinstehender Rentner?
Nein, er lebt mit seiner Frau Elfriede seit 11 Jahren in der Herbertstraße in Findorf. Und Hermann Horstmann weiß von einem geeigneten Platz unweit der Bahnstrecke nach Hamburg, wo viele Beeren wachsen, die er pflücken kann.
Kurze Zwischenfrage, hat das Ehepaar Horstmann Kinder?
Ja, sie haben einen Sohn, aber der lebt nicht mehr dort vor Ort, er lebt in Kassel. Ansonsten leben die Horstmanns in Bremen eher zurückgezogen für sich, haben auch keine weiteren Verwandten vor Ort. Ja, sie machen so ihr Ding.
Ja, was ja völlig in Ordnung ist. Ja. Ne? Okay, sorry. Weiter, was passiert dann?
Hermann Horstmann ist zu dieser Zeit allein zu Hause. Seine Frau Elfriede ist nämlich auf einer 6-wöchigen Kur.
Er ist sozusagen Strohwitwer.
Ja, so nennt man das genau. Der 68-Jährige setzt sich also seinen braunen Filzhut auf, schwingt sich auf das braune Damenfahrrad seiner Frau und macht sich auf in Richtung des Bremer Stadtwalds.
Wo er einen Platz kennt, an dem besonders viele Beeren wachsen.
Himbeeren, um genau zu sein. Mit im Gepäck hat er ein geblümtes Sitzkissen, auf das er sich beim Pflücken knien kann, wenn er die Himbeersträucher abgrast.
Aber er ist nicht allein vor Ort.
Es ist Zufall. An diesem Tag machen auch Eckart und seine Freundin Bettina einen Ausflug in eben diesen Stadtwald. Aber Eckart Krüger hat auch wieder seine Pistole dabei. Jedenfalls fahren auch die beiden mit ihren Fahrrädern durch den Stadtwald und halten schließlich ausgerechnet an dem Ort, an dem auch Hermann Horstmann seine Himbeeren pflückt.
Oh nein.
Sie sehen, wie der Rentner vor den Sträuchern kniet und reichlich Himbeeren einsammelt. Zunächst denken sich die beiden, ach, das machen wir jetzt auch und fangen ebenfalls an, Himbeeren zu pflücken.
Hä? Aber warum denn?
Ja, warte, denn Bettina wird später sagen, dass ihr Eckart mit einem Mal so einen komischen Gesichtsausdruck bekommen hätte. Dann sei er von hinten an Hermann Horstmann herangetreten und habe ihn in den Rücken geschossen.
Also, der hat das gar nicht mitbekommen, dass sich da jemand von hinten nähert.
Wahrscheinlich nicht. Denn er dreht sich auch nicht um. So trifft ihn der erste Schuss unvorbereitet direkt in den Rücken. Aber Hermann Horstmann ist nicht direkt tot. Im Gegenteil. Er sackt zu Boden und stöhnt auf. Also richtet Eckart Krüger seine Waffe erneut auf ihn und drückt wieder ab. Und zwar das Ganze noch 2-mal. Ein Schuss trifft den Rentner in den Hinterkopf, ein weiterer in die Schläfe.
Also auch eine Art Hinrichtung, wie wir es vorhin bei der Antiquitätenhändlerin gehört haben. Und vielleicht auch wie bei dem Mann in Schwäbisch Gmünd.
Mhm. Ja.
Und Bettina, seine Freundin?
Die schaut zu, wie ihr Freund nun den leblosen Körper ins Unterholz zerrt und dort versteckt. Krüger raubt den Toten noch aus, was irgendwie wertvoll erscheint, nimmt er mit. Seltsamerweise auch die Schuhe des Opfers. Naja, den Rest der Sachen, die er nicht braucht, entsorgt er unweit eines kleinen Zuflusses. Die heißt die kleine Wümme, heißt dieser kleine Zufluss. Dort findet man später die Sachen und auch das geblümte Sitzkissen des Rentners.
Das ist schon echt ein wahnsinnig skrupelloses Verhalten. Wie lange bleibt die Leiche von Hermann Horstmann denn unentdeckt?
Das ist auch eine interessante Geschichte, denn eigentlich wird man noch am gleichen Tag auf Hermann Horstmann aufmerksam. Da ist nämlich ein weiterer Bärensammler unterwegs, der diesen Sammelspot aufsucht. Und der sieht dort im Unterholz einen Mann liegen. Aber fatalerweise glaubt er, dass es sich um einen Betrunkenen handelt und kümmert sich nicht weiter drum. Er lässt ihn liegen.
Also der hat gedacht, da schläft jemand seinen Rausch aus.
Ja, genau so ist es. Ne? Aber als genau der gleiche Mann dann 2 Tage später wieder zum Himbeerensammeln dorthin kommt und der Mann immer noch regungslos dort liegt, da merkt er dann, dass da was nicht stimmt und alarmiert die Polizei.
Hatte denn niemand Hermann Horstmann als vermisst gemeldet?
Nein, leider nicht. Wie gesagt, die Horstmanns lebten eher zurückgezogen und seine Frau Elfriede war ja noch auf Kur und so kann man den Toten zunächst auch nicht identifizieren. Erst als seine Frau dann wieder aus der Kur zurückkehrt und ihr Mann sie nicht wie vereinbart am Bahnhof abholt, da kommt dann Fahrt in die Sache.
Sie meldet dann den vermissten Ehemann.
Genau, die Nachbarn hatten schon eine schlimme Vermutung, als sie die Beschreibung des Toten in der Presse gesehen hatten, hatten sie aber nicht gemeldet. Frau Horstmann wird schließlich bei der Polizei vorstellig. Ja, und nun weiß man tatsächlich, wer das Opfer aus dem Stadtpark ist.
Und Frau Horstmann erfährt, dass ihr Mann umgebracht wurde.
Ja. Man findet dann auch das Fahrrad 50 Meter vom Fundort der Leiche entfernt und wie gesagt, einige Gegenstände, die Eckhard Krüger nach der Tat erst mitgenommen und dann weggeworfen hatte. Die findet man dort. Man sucht auch nach Patronenhülsen am Fundort, ja, findet aber keine. Anscheinend hat der Mörder sie diesmal aufgesammelt und mitgenommen.
Und seine Freundin Bettina scheint weiterhin fasziniert von ihrem Freund zu sein.
Ja, durchaus. Und sie wird auch weiterhin Grund dafür haben, fasziniert von dem brutalen Treiben ihres Partners zu bleiben, denn es kommt zu einer weiteren Tat.
Noch eine.
Wieder nach dem gleichen Muster, mit einem Schuss in den Rücken und danach zwei Schüsse in den Kopf.
Wahnsinn. Wo findet das dann statt?
Wir verlassen Bremen wieder kurz und schauen nach Berlin. Dort ist das todbringende Pärchen dann zu Besuch. Es ist der 7. Dezember 1971. Für den Mord an Hermann Horstmann konnte man bislang keinen Täter ermitteln. Das ermutigt und enthemmt Eckhard Krüger nun dazu, weitere Taten zu begehen.
Wer sind diesmal die Opfer?
Diesmal ist es ein 33-jähriger Taxifahrer. Ihm wird nach dem gerade berichteten Muster in Rücken und Kopf geschossen, aber der Taxifahrer überlebt die Tat. Allerdings wird er schwere Verletzungen davontragen. Er leidet fortan an Sprach- und Denkstörungen.
Ähnlich dem Fall aus Baden-Württemberg.
Und doch diesmal anders, denn ein weiterer Mittäter ist nun mit dabei. Neben Bettina ist auch Werner M. mit von der Partie. Werner M. ist ein Kumpel von Krüger. Er ist auch derjenige, den das Pärchen vor Ort in Berlin besucht.
Wann war das nochmal?
Am 7. Dezember 1971, das war ein Dienstag.
Und drei Tage später kommt es dann zu dem Überfall im Antiquitätenladen von Johanna Kausel.
Drei Tage später, ja.
Okay. Das heißt, die Abstände werden auch dramatisch kürzer.
Zumindest was den Abstand zwischen dem Vorfall in Berlin und dem im Bremer Antiquitätenladen betrifft, ja.
Okay. Nun ist auch diese dritte Person anscheinend fasziniert von Krügers brutalem Treiben.
So ist es, ja. Und daher fährt Werner M. auch mit dem Gangsterpärchen zurück nach Bremen. Er wird nämlich ebenfalls bei dem Mord an Johanna Kausel mit vor Ort sein.
Okay, was ist sein Part dabei?
Man wird herausfinden, dass sich die Tat wie folgt zugetragen hat. Krügers Freundin Bettina und Werner M. stehen Schmiere, als Krüger am 10. Dezember gegen 8:30 morgens das Geschäft betritt.
Während die beiden anderen Schmiere stehen.
Genau, ja. Krüger überwältigt die 67-jährige Ladeninhaberin. Ob sie zu der Zeit gerade in dem kleinen Bad war oder er sie dort hineindrängte, bleibt unklar. Klar ist jedoch, dass er Johanna Kausel eine Kugel oberhalb des linken Ohres in den Schädel schießt. Und dann folgt wie gehabt ein zweiter Schuss.
Wie gehabt.
Wie gehabt, genau. Ja, der Hinrichtungsschuss sozusagen trifft sie in die Stirn, genau zwischen die Augen. Dann nimmt Krüger 350 Mark aus der Kasse und verschwindet ungesehen nach draußen, wo seine beiden Komplizen warten.
Also war es doch ein Raubmord.
Naja, ja, auch da scheiden sich die Geister, denn Opfer und Täter, die kannten sich wohl.
Inwiefern?
Als Krüger noch als Dieb und Einbrecher unterwegs war, saß er mal eine Haft ab, weil er dort eine Schaufensterscheibe eingeschlagen hatte. Und nun rate mal, bei welchem Laden das wohl war.
Der Antiquitätenladen von Johanna Kausel.
Bingo, genau.
Ja, sie hat also vielleicht damals im Prozess gegen ihn ausgesagt.
Zumindest dürfen sich die beiden dadurch wohl gekannt haben.
Er hätte also durchaus einen Grund gehabt, sich an ihr zu rächen. Zumindest, wenn man der kranken Logik von Eckhard Krüger folgen will.
Ja, ist zumindest auch eine These, ne? Dass das auch so ein bisschen ein Racheakt war. Und es gibt noch einen Hinweis darauf, denn die Freundin von Krügers Kumpel Werner M. sagt später aus, dass Krüger gesagt hätte, dass er mit ihr noch eine Rechnung offen gehabt hätte. Also mit der Antiquitäten.
Johanna Kausel.
Genau, ja.
Okay. Jetzt erzähl uns mal, wie die kleine Bande dann letztendlich doch festgenommen wurde.
Also, wir wissen ja bereits, dass es einen anonymen Anrufer gab. Und man findet auch raus, dass der Mord an der Antiquitätenhändlerin und Hermann Horstmann mit derselben Waffe verübt wurden.
Nun hat man einen Verdächtigen.
Das Irre daran ist aber, dass Krüger sich sowieso regelmäßig bei der Polizei melden muss.
Wegen seiner Auflagen?
Ja. Und nach seiner Entlassung, die ist ja noch nicht so lange her, muss er sich regelmäßig eben bei der Polizei melden. Und er musste sich sogar zwei Tage vor dem Mord an Johanna Kausel bei der Wache melden, was er auch tat. Und auch danach, als man ihn bereits im Kreis der Verdächtigen ahnte.
Und wir wissen, dass er ja drei Tage vor dem Mord in Bremen noch die Schüsse auf den Taxifahrer in Berlin abgegeben hat. Er ist also direkt nach dem Mordversuch von Berlin nach Bremen zurückgefahren, hat sich dort am nächsten Tag bei der Polizei gemeldet und hat dann 2 Tage später Johanna Kausel erschossen.
Genau.
Ist schon krass, wie skrupellos der ist, oder?
Da gibt es eine sehr deutliche Aussage, die Krüger mal zu seinem Kumpel Werner M. losgelassen hat. Dem sagte er dazu nämlich lapidar: Im Krieg kommen so viele Menschen um, da kommt es auf ein paar mehr oder weniger nur auch nicht mehr an.
Das ist eine sehr interessante Haltung, aber sie verdeutlicht gut, wie Eckhard Krüger tickt. Aber wie kommt es denn dann zur Verhaftung?
Na, man will ihn letztlich vor dem Haus seiner Mutter in der Gartenstadt Pfarr festnehmen.
Hat er dort immer noch gewohnt?
Nein, er wohnt in einem kleinen Zimmer im Stadtteil Fesenfeld. Aber er sucht regelmäßig immer noch seine Mutter auf, obwohl das Verhältnis ja mehr als zerrüttet ist. Er geht dort aber dennoch beinahe täglich ein und aus.
Und dort soll nun auch der Zugriff erfolgen.
Genau, man liegt also dort in der Undelower Straße auf der Lauer. Es ist bereits abends und dunkel und so gelingt es Eckhard Krüger aber zu fliehen. Irgendwie schafft er es, seine Verfolger abzuhängen. Allerdings verliert er bei dieser Flucht seine Waffe.
Die Mordwaffe, die man nun mit den Projektilen abgleichen kann. Und das passt auch?
Das passt, ja. Es ist die Tatwaffe, die bei allen 4 Verbrechen benutzt wurde.
Aber der Mörder ist weg. Er ist auf der Flucht.
Das stimmt aber nicht lange. Man sucht den Flüchtigen mit Fotos in der Öffentlichkeit und in der Presse. Und nach 2 Tagen kann man ihn schließlich auch stellen. Es ist der 23. Dezember 1971, als man ihn bezeichnenderweise auf dem Riensberger Friedhof festnimmt.
Wurde er von seiner Freundin verraten oder seinem Kumpel?
Nee, auch hier war es wieder ein Hinweis aus der Bevölkerung. Man hatte Krüger erkannt und die dabei beobachtet, wie er von der Hermann-Heinrich-Meyer-Allee in Richtung Riensberg gelaufen war. Man hatte höchste Vorkehrungen getroffen, weil man nicht wusste, ob er nicht noch eine Waffe bei sich hatte. Also rückte man schwer bewaffnet an und nahm ihn dann widerstandslos fest.
Ach, da ergab er sich einfach so, ohne sich zu wehren oder so.
Er sagte wörtlich bei seiner Festnahme: gegen eine Maschinenpistole, da kann man nicht anstinken.
Naja, recht hat er. Und so klicken nun endlich die Handschellen bei ihm.
Ja, es gibt ein paar interessante Fotos, die wir auch gerne bei uns auf Social Media zeigen, denn die Presse war wahnsinnig schnell vor Ort.
Die schauen wir uns natürlich auch an. Aber dann lass uns mal zum Prozess kommen. Oder erstmal die Frage, was ist denn mit den Komplizen passiert? Also seiner Freundin Bettina und Werner M.
Ja, auch die kann man festnehmen. Und auch ihnen wird vor dem Bremer Schwurgericht der Prozess gemacht. Krüger verweigert zunächst jegliche Aussage. Dennoch wird er in dem Indizienprozess 1 Jahr später im Dezember 1972 zu 3-mal lebenslänglich verurteilt. Bei der Urteilsverkündung heißt es, oder hier, liest du doch mal vor, ich habe es extra ausgedruckt.
Ja, okay. Bei seinem Urteil erklärte der vorsitzende Richter, mehr als die Geldgier habe den Angeklagten ein absolutes Machtgefühl ergriffen. Gesteigert dadurch, dass die 3 ersten Taten ohne Folgen blieben. Das hatten wir ja also auch schon mal festgestellt, ne? Was ist denn mit den beiden Mitangeklagten?
Ja, auch da gibt's News, denn seine Freundin Bettina hatte mittlerweile einen Sohn von Krüger bekommen, erhielt aber dennoch 9 Jahre wegen Beihilfe. Und sein Kumpel Werner M. sogar 11 Jahre.
Okay, 9 und 11 Jahre wegen Beihilfe, das finde ich gut. Wir hatten hier schon echt deutlich weniger bei Mittaten, ne? Oder Mittätern.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist schon ganz schön deftig. Übrigens bricht Eckhard Krüger sein langes Schweigen dann am Ende doch noch. Im April 1974, also 1,5 Jahre nach dem Urteil, gesteht er alle seine Taten. Vielleicht, weil er sich bessere Haftbedingungen erhofft oder vielleicht auch, weil er sein Gewissen bereinigen will. Man weiß es nicht, aber er gesteht.
Ja, ohne Näheres zu wissen, würde ich mal eher von Ersterem ausgehen. Also ich denke nicht, dass ihm plötzlich das Mitgefühl plagt.
Da magst du richtig liegen, das passt eigentlich nicht zu ihm. So ist jedenfalls aber im Endeffekt auch dieser Fall geklärt worden. 2 Morde in Bremen und jeweils 1 versuchter Mord in Baden-Württemberg und 1 in Berlin.
Dann schließen wir die Akte Eckhard Krüger. Zeno, vielen Dank für diesen Fall oder besser gesagt für diese Fälle. Und in 2 Wochen geht es schon weiter mit einem weiteren Fall aus Bremen. Ein Femizid, der wohl hätte verhindert werden können. Dazu aber mehr in 14 Tagen. Für heute sagen wir Tschüss und Bye-bye. Eure beiden Moderatoren waren heute Lisa Kardinale
und Zeno Diegelmann.
Ciao.